Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mit mir, Hans. Wir sprechen heute über einen Fall, Max, der einmal, das ist ein Hörer- oder Hörerinnenwunsch, richtig?
Genau, das ist ein Vorschlag von einer Hörerin.
Also, wir lesen alle, schreibt uns immer gerne Vorschläge, wir schauen uns sie auf jeden Fall alle an und übernehmen sie dann auch gerne.
Ja.
Und der Fall ist so ein bisschen besonders, einmal aus zwei Punkten, also einmal... Er ist in einer Zeit passiert, die alte Bundesrepublik. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist irgendwie so ein Thema, was uns fasziniert.
Genau, ja.
Wir können, glaube ich,
ja.
Nee, sag du?
Ja, ich glaube, wir haben es mal kurz erwähnt, aber wir haben beide ja so eine Faszination für diese frühe Bundesrepublik, die ja sehr konservativ, sehr spießig war, sehr brüde und natürlich auch absolut andere und altmodischere Rollenbilder, die wir heute kennen, wo sich zum Glück auch ganz viel getan hat. Und das aber gemischt mit so einer sehr zur Schau gestellten Gemütlichkeit. Also es hat so eine Muckeligkeit, so eine Heimeligkeit. Und diese Mischung fasziniert mich irgendwie schon länger. Und ich glaube, dir geht's da ganz ähnlich.
Genau, das alles und dazu eben auch noch wirklich so diese Nachkriegserfahrung natürlich auch einfach, die natürlich noch viele, viele Jahre das Land geprägt hat, finde ich auch auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ich finde, das kommt auch so ein bisschen in diesem Fall heraus. Und es geht ja aber auch nicht nur um die Bundesrepublik, um die alte Bundesrepublik hier. Es geht um die alte BRD und Österreich, weil wir ja auch einige Österreich-Fälle haben.
Genau, also ich bin jetzt ein bisschen der Experte für Österreich-Fälle und der Fall verbindet quasi jetzt beides. Der Fall spielt nämlich in Österreich, aber die Opfer dieser Katastrophe, die kamen alle aus Deutschland. Und das ist auch eine ganz spannende Mischung. Und was bei diesem Fall auch besonders spannend ist, ist so die Frage nach Schuld oder nach Verantwortung und das alles eben vor dem Hintergrund dieser Zeit damals. Das Ganze spielt 1954, also wirklich in der noch sehr jungen Bundesrepublik. Und ich kannte den Fall vorher nicht, muss ich sagen. Ich habe dann aufgrund dieses Hörerinnenvorschlags mir diesen Fall angeschaut, mich ein bisschen reingelesen und er hat mich nicht mehr losgelassen, weil er ist wirklich sehr faszinierend und sehr spannend.
Ja, und mit dieser besonderen Dramatik würde ich auch sagen, Max, nimm uns doch einmal mit zurück ins Jahr 1954.
Heilbronn, 1954. Die Stadt ist gezeichnet vom Leid und Schrecken des Krieges. Häuser sind zerstört, das Geld ist knapp. Die junge Bundesrepublik unter Konrad Adenauer versucht, sich selbst zu finden und einen Neuanfang zu beginnen. Für etwa 40 Jungen der Knabenmittelschule wird an Ostern 1954 etwas wahr, von dem die meisten anderen zu dieser Zeit nur träumen können. Sie dürfen eine Reise ins Ausland machen. Für die damalige Nachkriegszeit war das etwas ganz Besonderes. Für die Schüler geht es zusammen mit ihren Lehrern nach Obertraun in Österreich ins Dachsteingebirge. Ein Teil dieser Gruppe macht sich am Gründonnerstag auf den Weg zum Gipfel des 2000 Meter hohen Krippenstein. 10 Schüler und 4 Lehrer wollen diese besondere Tour wagen. Doch es wird eine Wanderung in den Tod werden. Denn am Himmel über dem Dachsteingebirge braut sich ein schweres Unwetter zusammen. Es zieht zu, wird immer kälter und windiger. Die Schulklasse wird beim Aufstieg sogar noch gewarnt, sie sollten besser umkehren, es sei viel zu gefährlich. Doch unbeirrt machen sich die Jungen und ihre Lehrer weiter auf den mühsamen Weg nach oben, bis sie in einen heftigen Schneesturm geraten. Durchnässt und erschöpft versuchen die Jungen verzweifelt einen Weg zu finden, doch das Wetter im Dachsteingebirge ist gnadenlos. Die Gruppe verliert völlig die Orientierung, nur eine Lehrerin bricht den Aufstieg noch ab, kehrt rechtzeitig ins Tal zurück, es sollte ihr das Leben retten. Doch das Schicksal der anderen Wanderer ist ungeklärt. Sie kehren nicht mehr zurück. Die ersten Toten findet man nach Tagen, die letzten erst nach 6 Wochen. 13 Schüler und Lehrer haben in der Kälte den Tod gefunden.
Ein wirklich sehr tragischer Fall, also in vielerlei Hinsicht. Und wir hatten das ja gerade schon angedeutet, der Fall ist ja eigentlich eng verwoben mit diesem geschichtlichen Hintergrund. Es ist 1954, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht besonders lange vorbei. Lass uns da nochmal so ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund sprechen. Wie war das Leben damals in der Zeit?
Ja, also Deutschland ist noch eine ganz junge Bundesrepublik, 5 Jahre alt. Die Nazi-Herrschaft, der Zweite Weltkrieg, dieser ganze Schrecken, auch die Zerstörung von vielen Städten und Dörfern, das ist alles noch sehr präsent. Wir erinnern uns, kleine Geschichtsstunde an dieser Stelle, 1945 endet der Krieg. Danach wird Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt und 1949 entsteht dann die Bundesrepublik. Das Grundgesetz tritt als Verfassung in Kraft. Konrad Adenauer war Bundeskanzler und ja, wie schon erwähnt, viele Städte sind einfach noch sehr gezeichnet von den Zerstörungen aus dem Krieg. Viel Leid, viel Elend, viel Armut. Aber es ist auch ein Neuanfang. Es ist viel im Umbruch, es ist viel am Entstehen, am Wiederaufbauen. Und so langsam beginnt jetzt hier auch schon das sogenannte Wirtschaftswunder nach dem Krieg. Noch nicht überall und noch nicht sofort, aber so langsam entsteht doch so etwas wie, ja, so wie ein Alltag und auch ein bessererer Lebensstil. Die Armut wird für viele, nicht für alle weniger. Viele Menschen fangen an, sich erste Dinge zu leisten, Dinge, die sie nicht nur zur Bewältigung des Alltags brauchen, sondern es geht schon so ein bisschen in Richtung Luxus. Luxusgüter sind jetzt auch zu kaufen. Auch die Regale füllen sich nach und nach mit immer mehr Waren. Also das ist eine sehr spannende Zeit, finde ich, wenn man so drauf schaut, weil einfach viel passiert, weil auch sowas wie das, was man irgendwie so im Kopf hat, was Deutschland ist und was so die Bundesrepublik ausmacht, so am Entstehen ist. Und das alles aber vor diesem Hintergrund dieses Krieges, der natürlich noch nicht lange vorbei ist und in den Köpfen schon gar nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Genauso wie auch, da kommen wir dann später auch drauf zurück, wenn wir auch so uns die Frage nach Verantwortung, nach Schuld anschauen. Auch in den Köpfen ist natürlich auch oft noch diese ganze Ideologie der Nazis, dieser Nazi-Herrschaft, des Dritten Reichs, all das ist natürlich auch noch teilweise in den Köpfen drin, muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, das ist jetzt ein kleiner Nebenexkurs, aber ich finde, der macht auch nochmal schon fast das klar, wer da zum Beispiel auch Adenauer war. Wusstest du, dass Konrad Adenauer die Sojawurst erfunden hat?
Nee, das höre ich zum ersten Mal.
Das ist eine total spannende, also natürlich jetzt nicht so eine Sojawurst, wie wir sie jetzt heute im Supermarkt haben, das ist eine total spannende Geschichte. Und zwar hat nämlich tatsächlich, Konrad Adenauer war ja mal Bürgermeister von Köln.
Ja.
Und genau. Das war dann die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg noch, also so etwa ja 30 Jahre vorher. Und dort hat er, um eine Hungersnot zu vermeiden, tatsächlich die von ihm sogenannte Friedenswurst gefunden, die er sich auch hat patentieren lassen tatsächlich. Und die sollte eben eine Möglichkeit darstellen, wirklich diese Hungersnot zu vermeiden, also eine billige Möglichkeit, die Bevölkerung zu ernähren. Und das finde ich tatsächlich hier nochmal so ganz spannend. Einmal, ich hatte auch keine Ahnung, dass das so war, bevor ich es irgendwann mal gelesen habe. Und zweitens, wenn man sich mal so ein bisschen reindenkt, so, dass auch das Land mit Adenauer quasi als an der Spitze, ne, das war ein Mann, der musste mal so eine Sojawurst erfinden, um eine Hungersnot vorherzukommen. Also das muss man sich nochmal klar machen, was da auch nicht nur durch den Zweiten Weltkrieg, sondern auch im Grunde genommen auch die Zeit davor natürlich so Menschen für Erfahrungen gemacht haben und wie das halt auch ihre Wahrnehmung natürlich auch beeinflusst hat. Und wenn man daran nochmal so ein bisschen denkt, vor diesem Hintergrund muss man ja auch nochmal diese Klassenfahrt dieser Heilbronner Schule als was ganz Besonderes sehen und nicht, wie man jetzt heutzutage mal so einen kleinen Ausflug macht.
Ja, absolut. Denn diese Reise, das war für die Jungen wirklich ein Highlight. Übrigens, Gendern an dieser Stelle nicht notwendig. Erstmal gab es natürlich 1954 das Wort noch nicht, aber es war eine reine Knabenschule, wie das damals hieß. Das war ja damals auch noch ja gesellschaftlich quasi total normal, dass Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet werden. Heute gibt es das, glaube ich, kaum mehr, getrennte Schulen. Ich weiß gar nicht, vielleicht, ich glaube, bei Internaten eher
genauso
mal noch.
Internate, ja. Ich glaube, da muss man sich schon sehr bemühen, um noch so eine Schule zu finden, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Ja, wie gesagt, damals, 1954, war das nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Und so nehmen auf dieser Klassenfahrt eben Jungen zwischen 13 und 15 Jahren teil. Der Plan ist 2 Wochen. In den Osterferien geht es mit Lehrern nach Obertraun. Jetzt brauchen wir wieder den berühmten Dirke Weltatlas. Da schauen wir uns die Karte von Österreich an. Obertraun liegt in Oberösterreich, so ziemlich in der Mitte von Österreich, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, wenn ihr Salzburg findet, südlich davon, da ist dann so das Dachsteingebirge und da liegt dann auch Obertraun. Und ja, ich glaube, heute wäre so das Ziel für Schüler jetzt eher lame. Also ich weiß nicht, ob du dich jetzt so darüber gefreut hättest, wenn du als 13-, 14-, 15-Jähriger auf Klassenfahrt nach Österreich fährst.
Unwahrscheinlich.
Vermutlich eher nicht, ja. Aber wie gesagt, damals war das wirklich was Besonderes, denn das Geld war bei den meisten Familien einfach noch total knapp. Und wenn Geld da war, dann hat man das benutzt für Alltagsgegenstände. Man hat sich vielleicht auch ein Haus gebaut, das Haus wieder aufgebaut, im Garten was gemacht. Aber so Urlaub oder Tourismus gab es, zumindest für die breite Masse, sowieso noch nicht und kaum. Und generell begann erst mit dem Wirtschaftswunder nach und nach auch der Tourismus. Aber das ist 1954 wirklich noch total am Anfang.
Genau, es ist ja quasi mehr oder weniger genau davor so eigentlich, bevor es dann auch wirtschaftlich wieder deutlich besser wurde.
Genau, also so gerade so die 60er Jahre ist ja wirklich viel dann auch entstanden, was Wirtschaft angeht und auch Tourismus. 1954 ist noch so sehr nach dem Krieg, am Beginn dieser Bundesrepublik. Und deshalb sind diese 2 Wochen in die österreichischen Alpen als Klassenfahrt, das ist wirklich was absolut Tolles, überhaupt eine Reise ins Ausland. Das war ja auch für die meisten Menschen zu dieser Zeit total fern der Realität. Und die Eltern, die es sich eben leisten konnten, ihre Kinder auf diese Reise mitzuschicken, dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen dieses Mindset der damaligen Zeit. Also, dass es die Kinder einfach besser haben sollen, als sie es hatten. Den Kindern sollen es besser gehen, sowohl finanziell als auch so ganz grundsätzlich im Leben. Der Krieg hat so viel Leid, so viel Strecken gebracht in jeder Familie und das soll eben nie mehr passieren. Und ja, das ist auch so, glaube ich, so eine grundsätzliche Haltung bei ganz vielen Eltern und Familien damals. Und so sind eben um die 40 Schüler an Ostern 1954 zusammen mit ihren Lehrern nach Obertraun gefahren. Aus der, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, Knabenmittelschule Heilbronn. Die Schule gibt's heute auch noch, ist eine Realschule, das ist die Damm-Realschule in Heilbronn, ist heute natürlich eine gemischte Schule, nicht mehr so wie früher.
Wenn wir uns jetzt mal das Unglück genau anschauen, was ist da an diesem Gründonnerstag 1954 im Dachsteingebirge genau passiert?
Ja, also wir sprechen jetzt über den 15. April 1954 und an diesem Tag steht etwas auf dem Programm, was für einige wirklich das Highlight dieser ganzen Reise ist, nämlich eine Wanderung auf den 2000 Meter hohen Gipfel des Krippenstein. Auf diese Wanderung kommen aber nicht alle Schüler mit, es sind ja um die 40, die insgesamt teilnehmen, sondern diese Wanderung ist wirklich etwas für die besonders Sportlichen, für die wirklich Fitten und Ehrgeizigen, muss man sagen.
Also, das heißt, wir wären zurückgeblieben.
Ja, wir wären definitiv nicht mitgewandert. Wir wären auf jeden Fall in der Unterkunft geblieben oder hätten irgendwas anderes gemacht. Und deswegen sind auf dieser Wanderung eben auch nur 13 Schüler und Lehrer dabei, also nicht die ganze Klassenfahrt. Sie brechen an diesem grünen Donnerstag schon sehr früh auf, morgens so gegen 6 Uhr. Sie übernachten in der Bundessportschule in Obertraun und von dort machen sie sich dann eben um 6 Uhr morgens auf den Weg. Die Route ist sehr anspruchsvoll, aber schaffbar, vor allem bei gutem Wetter.
Finde ich krass eben, dass sich so die Gruppe so geteilt hat eben und dann eben die, die da im Grunde genommen einfach, ja, was machen wollten, diese Wanderung machen wollten, dann so davon betroffen waren. Aber ein sehr wichtiger Punkt, das hast du ja gerade angesprochen, das Wetter. Das ist ja einer der wichtigsten Faktoren bei dieser Katastrophe. Was kannst du uns dazu noch erzählen?
Ja, also das Wetter ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Katastrophe, muss man sagen. Aber zu Beginn der Wanderung ist das Wetter noch relativ gut. Ich habe einen Bericht gefunden, da hat sich ein Archivar, der sich auch mit diesem Unglück beschäftigt hat, sich die originalen Wetterberichte von diesem Tag 1954 hat zukommen lassen. Und laut diesen originalen Wetterberichten war es an diesem Tag stark bewölkt, aber nur mäßig windig und nur ganz vereinzelt gab es geringe Niederschläge. Das war zumindest die offizielle Prognose damals. Aber wie wir wissen, so ist es nicht gekommen, beziehungsweise so ist das Wetter nicht lange geblieben. Denn die Schüler und ihre Lehrer merken bald selbst, dass sich das Wetter ändert, und zwar radikal. Es wird kälter, es wird nebliger, es wird ungemütlicher, aber trotzdem, sie gehen weiter ihren Weg nach oben in Richtung Gipfel. Sie lassen sich von diesem veränderten Wetter, von diesem schlechten Wetter nicht aus der Ruhe bringen. Sie laufen weiter.
Also die lassen sich nicht beirren, aber ja auch obwohl, und da gibt es ja Berichte, die das sagen, obwohl die Schüler und Lehrer sogar mehrfach vor dem Aufstieg gewarnt wurden, richtig?
Richtig, genau. Also nach dem Unglück hat man nach und nach so diesen Weg rekonstruieren können und auch all das, was so passiert ist, mehr oder weniger. Und man hat auch in Erfahrung bringen können, dass die Schüler und die Lehrer tatsächlich mehrfach sogar gewarnt wurden. Und zwar schon ganz früh morgens um 6 Uhr der Leiter der Bundessportschule in Obertraun, das war ja das Quartier, wo sie damals untergebracht waren, der hat sie schon morgens gewarnt und hat gesagt, das Wetter soll umschlagen und sie sollten ihre Tour doch besser verschieben und nicht heute losgehen. Aber wie wir wissen, sie brachen ja trotzdem morgens auf. Und als das Wetter dann schon regnerischer und ungemütlicher wurde, erreichten sie gegen 9.30 Uhr am Vormittag die Schönbergalm. Dort haben sie eine Pause gemacht. Die Hüttenwirtin hat ihnen auch Tee gebracht. Und als die Lehrer dann der Hüttenwirtin erzählt haben, wo sie noch hinwollen, was das Ziel ihrer Wanderung sei, war sie völlig schockiert. Also sie warnte eindringlich vor diesem Aufstieg. Das Wetter sei viel zu gefährlich. Sie sollten auf keinen Fall weiter nach oben gehen. Und man muss sagen, nur eine Person hat die Warnung ernst genommen oder sich zumindest überlegt, ob sie nicht doch was anderes machen will an diesem Tag, und zwar die Lehrerin Hildegard Mattes. Die ist am Anfang noch mitgelaufen, aber sie kehrte dann um, kam ins Tal zurück, auch weil sie Verwandtschaft in der Nähe hatte, und bei diesen trüben Wetteraussichten hat sie sich dann gedacht, naja, sie besucht lieber ihre Verwandten, anstatt dass sie weiter mit hochwandert. Und so hat sie dann als einzige dieser Wandergruppe überlebt.
Und das waren ja auch wirklich nicht die einzigen Warnungen, die es gab. Es gab ja auch noch weitere.
Tatsächlich, ja. Es kommt etwas später, als sie dann die Alm verlassen haben. Ungeachtet dieser Warnungen der Hüttenwirtin kommt es noch zu einer ganz interessanten Begegnung. Inzwischen ist der Nebel ziemlich dicht, es wird immer ungemütlicher, aus dem Regen wird dichtes Schneegestöber, auch die Sicht wird immer schlechter. Und die Schülergruppe begegnet zwei Arbeitern, die arbeiten dort an einer Seilbahn. Und sie kehren eben gerade von ihrer Baustelle zurück, weil sie aufgrund dieses schlechten Wetters ihre Arbeit abbrechen mussten. Und die Arbeiter sind jetzt auf dem Weg zurück zur Schönbergalm, also genau da, wo die Schüler und die Lehrer gerade herkommen. Und sie kommen ins Gespräch, die Arbeiter sprechen die Lehrer und die Schüler an und fragen eben auch, wo sie noch hinwollen. Und die Arbeiter machen sich wirklich große Sorgen. Sie warnen sie sehr direkt, sehr eindringlich vor einem weiteren Aufstieg. Sie sollten sofort umkehren und mit ihnen zurück zur Schönbergalm gehen. Aber die Lehrer und auch die Schüler lassen sich nicht beirren und sie gehen tatsächlich, obwohl sie mehrfach gewarnt wurden, weiter Richtung Gipfel. Und so sind die beiden Arbeiter am Ende auch die letzten Menschen, die die 13 Schüler und Lehrer lebend gesehen haben.
Das finde ich wirklich so krass an dem Fall, dass sie da trotz dieser mehrfachen Warnungen da ja wirklich in, ja, im Grunde genommen in den Tod marschiert sind. Und da kommen wir ja später nochmal drüber zu sprechen, auch so die Rolle des Lehrers dabei, der ja als Erwachsener, der ja wirklich alle Warnungen im Grunde genommen absolut ignoriert hat, finde ich echt krass. Und ja, jetzt sind wir quasi bei der Gruppe und diese, ja, marschiert jetzt geradewegs in den Tod im Grunde genommen, ohne es noch zu wissen, aber die Weichen sind gestellt.
Ja, man muss es wirklich so deutlich sagen. Die Gruppe gerät in immer schlechtere Wetterbedingungen und dann auch in einen Schneesturm. Die Sicht wird, ja, miserabel. Es wird immer kälter und die Jungen und die Lehrer verlieren völlig die Orientierung. Sie verlaufen sich, sie kommen vom Weg ab und sie finden weder auf den Weg zurück nach oben Richtung Gipfel oder nach unten Richtung Schönbergalm. Und dazu kommt, der Schnee dort oben liegt teilweise 3 Meter hoch. Es ist einfach auch wahnsinnig schwer und mühsam, sich in diesem Schnee zu bewegen. Es ist kalt, man sieht nichts. Und dazu kommt ja auch, sie sind ja bereits seit Stunden unterwegs. Das Wetter ist einfach kräftezehrend. Und die Kälte, das ist natürlich auch etwas, was man körperlich spürt. Und man kann annehmen, dass die Schüler und auch die Lehrer völlig am Ende sind mit ihren Kräften, einfach müde und fertig. Und alle 13 Jungen und Lehrer erfrieren und finden den Tod in der Kälte des Berges. Man muss es wirklich so deutlich sagen. Ja, also es ist, mir läuft auch so ein Schauer runter, wenn ich mir das so vorstelle. Das muss ja auch eine total verzweifelte Situation für sie gewesen sein dort, ja. Und zu dieser Zeit macht sich auch der Rest der Gruppe unten im Tal sorgen, denn die Wandergruppe sollte ja schon lange zurück sein und sie hören nichts von ihnen und voller Sorgen warten die anderen Schüler und die anderen Lehrer in der Unterkunft, schauen aus dem Fenster, sie rufen auch und sie merken, auch das Wetter im Tal wird immer schlechter. Wie schlecht muss es dann erst oben auf dem Gipfel sein? Handys gab es natürlich damals noch nicht, man kann natürlich jetzt niemanden anrufen. Und als es am Abend noch immer kein Lebenszeichen gibt, machen sich dann Skilehrer selbst auf die Suche. Die ganze Nacht haben sie sich trotz dieses wirklich schlechten Wetters nach oben gewagt. Aber sie kehren am nächsten Morgen völlig erschöpft und vor allem ohne irgendeine Spur oder Ergebnis wieder zurück zur Unterkunft. Und nun beginnt eine der größten Rettungsaktionen, die es zu dieser Zeit bisher in den Alpen überhaupt gab. Über 400 Bergretter und andere Helfer machen sich jetzt auf die Suche nach den vermissten Schülern und Lehrern, doch ohne Ergebnis. Und mit jeder Stunde wird die Hoffnung, dass man sie noch lebend findet, natürlich kleiner, gerade bei diesem Wetter. Aber man hofft, dass sich die Gruppe irgendwie in eine Hütte irgendwo am Weg gerettet hat. Es gibt tatsächlich auf dem Weg dort auch ein paar Bauhütten, die zum Bau der Seilbahn gebraucht werden. Und man hofft, dass sie vielleicht da irgendwie Schutz gefunden haben, vielleicht da sich vor dem Wetter ja irgendwie verstecken konnten und so ja eben überlebt haben. Wir erinnern uns, am Gründonnerstag, das ist der Donnerstag vor Ostern, da brach die Gruppe auf und die ersten Spuren findet man dann erst am Dienstag nach Ostern.
Also das ist krass.
Oder? Ja, finde ich auch. Es dauert wirklich Tage. Und man findet dann eben am Dienstag nach Ostern einen Brotbeutel und eine Zeitung. Und einen Tag später findet man dann sogar eine Art provisorisches Lager. Also mit Zweigen war da eine Mulde im Schnee abgedeckt. Aber das Lager war leer. Es gab keine menschlichen Spuren mehr. Aber es zeigt auch, scheinbar haben die Lehrer und die Schüler tatsächlich versucht, umzukehren und auf die Schönbergalm zurückzukehren. Aber beim dichten Schneegestöber und eben auch völlig entkräftet haben sie den Weg nicht gefunden. Und es müssen wirklich dramatische Momente gewesen sein, wie diese Schüler, wie diese Lehrer dort auf dem Berg oben den Weg nach unten suchen und nicht finden. Und es dauert dann noch eine ganze Woche. Erst am nächsten Wochenende findet man dann die ersten Toten, denn es wird wärmer, der Schnee schmilzt und so. Das klingt jetzt total makaber und gruselig und ja, aber so war es. So kommen jetzt nach und nach die ersten Leichen unter den Schneebergen wieder zum Vorschein. Und was ich wahnsinnig dramatisch fand, Erst nach 6 Wochen, am 28. Mai, findet man die letzten beiden Toten, und zwar den Lehrer Hans-Georg Seiler und einen Schüler. Beide wurden aufgefunden, als sie eng umschlungen im Schnee lagen. Also scheinbar haben sie in ihrer Todesangst versucht, sich gegenseitig zu wärmen, um so ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Aber alle 13 Schüler und Lehrer werden erfroren im Schnee gefunden.
Das ist, finde ich, das ist richtig, richtig krass, dass wenn man das mal, das muss man echt erstmal so sacken lassen,
ja.
Diese ganze Situation.
Finde ich auch, ja. Und was auch so ein Detail ist, was ich auch total traurig und gruselig finde, bei einem Jungen findet man tatsächlich einen Fotoapparat und man hat dann den Film entwickelt. Das konnte man noch machen damals. Also trotz Schnee hat dieser Film in der Kamera auch überlebt. Und man hat ja ein ziemlich grauenhaftes Ergebnis gefunden. Denn bis zum Schluss hat dieser Junge noch Fotos von der Wanderung gemacht. Er hat quasi seinen eigenen Weg in den Tod fotografiert, festgehalten. Und so weiß man heute auch sehr genau, dass die ganze Gruppe trotz heftigen Schneegestöbers tatsächlich bis fast zuletzt immer weiter bergauf gegangen ist, bis es quasi gar nicht mehr ging und sie umkehren wollten und sich dort dann verlaufen haben und völlig die Orientierung verloren haben. Und man muss sich auch vorstellen, dass diese Tage danach ja auch für die Familien der Schüler zu Hause in Heilbronn wahnsinnig schwer waren. Denn damals hatte ja noch nicht jeder ein Telefon, Handys gab es sowieso nicht. Briefe kamen erst nach Tagen an und so waren die Familien zu Hause lange völlig im Ungewissen. Und erst als eine Meldung im Radio kam, wurde nach und nach bewusst, dass im Dachsteingebirge ein Unglück passiert ist. Und dann informierte auch der Heilbronner Bürgermeister die Eltern. Und noch bevor die Eltern aus Heilbronn nach Obertraun in Österreich angereist kamen, waren bereits Journalisten angereist. Rund 40 Journalisten sind damals nach Obertraun gefahren und sie begleiteten über Wochen die Suche nach den Vermissten. Ein riesiger Medienauflauf, auch das war für die damalige Zeit noch ganz neu und ungewöhnlich.
Und hätte ich nicht gedacht, dass es das damals noch gab. Das ist für mich eher sowas, weiß ich nicht, was so ab den 60ern, 70ern oder so beginnt, wo dann auch irgendwie so Fernsehen immer wichtiger wurde, damit sich das ja quasi auch lohnt, vor Ort zu sein und halt direkt auch ein Medium hast, mit dem du das direkt verbreiten kannst. Fand ich spannend, dass das damals schon so viel Medieninteresse auf sich gezogen hat.
Genau, also das waren überwiegend Zeitungsjournalisten. Auch Fernsehen war ja noch quasi ganz am Anfang. Wer hatte damals einen Fernseher? Ja. Also insofern, es waren eher Printjournalisten. Ja, und sie haben diese Suche begleitet. Also auch wahnsinnig tragisch. Weil, wie gesagt, es hat 6 Wochen gedauert, bis man die letzten Toten gefunden hat. Das muss für die Familien wahnsinnig belastend sein. Und ich habe noch ein ganz tragisches Detail bei der Recherche gefunden. Der Junge, der als letzter eben nach diesen 6 Wochen tot aufgefunden wurde, der schrieb noch am Abend vor seinem Tod einen Brief nach Hause. Man fand diesen Brief dann in seinem Spind in der Unterkunft, bereits frankiert, also quasi schon bereit zum Abschicken. Und darin hat der Junge seinen Eltern geschrieben und er hat sich bedankt für diese Reise und hat eben geschrieben, wie viel Freude er auf dieser Reise hat, ohne zu wissen, dass er eben am nächsten Tag bei dieser Wanderung ums Leben kommen wird.
Das ist echt krass.
Ja.
Also, das ist schon echt harter Fall insgesamt, finde ich. Also auch, der ist natürlich jetzt, liegt natürlich sehr lange in der Vergangenheit zurück, aber ich finde fast schon so einer, der irgendwie tragischsten Fälle, die wir bisher besprochen haben, wenn man das überhaupt so sagen kann.
Ja, geht mir auch so. Und vor allem, weil das auch wieder so ein Fall ist, in dem man sich, glaube ich, ganz gut einfühlen kann, weil jeder von uns war auf Klassenfahrt und ist mit der Schule irgendwie wohin gefahren. Und klar, das war damals eine ganz andere Zeit. Ich habe ja erwähnt, das war sowas wie Luxus und was ganz Außergewöhnliches. Aber so diese Stimmung, wenn so 13-, 15-Jährige für 2 Wochen unterwegs sind, abends zusammensitzen, allein die Busfahrt schon hin. Ich glaube, das kann jeder irgendwie so nachempfinden. Und das macht's für mich umso tragischer und trauriger, wie dann diese Klassenfahrt für sie ausgegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und Eine ja wirklich wichtige zentrale Figur haben wir schon angedeutet. Lass uns noch etwas mehr über sie sprechen, und zwar den Lehrer Hans-Georg Seiler. Also der, der die Gruppe angeführt hat, der die Gruppe auf den Berg geführt hat, der muss man ja sagen, im Grunde genommen dann ja eigentlich schon der Hauptverantwortliche auch dafür ist, eben diese Warnung ignoriert zu haben, diese mehrfachen Warnungen, die es auf dem Weg nach oben gab. Was wissen wir über den und was können wir uns vielleicht auch vorstellen, wie sieht da eigentlich die Schuldfrage aus, die Verantwortungsfrage? Weil so ganz so leicht ist es dann ja auch wieder nicht.
Nee, genau. Also die Frage ist tatsächlich sehr spannend und ich weiß nicht, ob man sie so eindeutig beantworten kann. Hans-Georg Seiler, der Lehrer, war 40 Jahre alt, war der Leiter dieser Wandergruppe, aber er war auch der Leiter der Knabenmittelschule. Also ja, ich glaube, für damalige Zeit, 50er Jahre, eine absolute Autoritätsperson, sehr erfahren und schon jemand, vor dem man Respekt hatte. Und auch wie diese Wandergruppe, es waren ja wie gesagt nicht alle Schüler dann dabei, wie diese Wandergruppe zustande kam, finde ich, ist auch sehr typisch für den damaligen Zeitgeist, glaube ich. Und zwar ging Hans-Georg Seiler abends durch die Zimmer und wählte die Schüler aus, die er auf die Wanderung mitnehmen wollte. Das finde ich ganz spannend. Ja, also hat mich sehr erinnert an...
Das ist ungewöhnlich.
Ja, hat mich sehr erinnert an meinen Sportunterricht damals. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo man immer irgendwie so Mannschaften gewählt wurden. Und also ich war immer derjenige, der als Letzter gewählt wurde, einfach weil ich wahnsinnig unsportlicher Mensch bin, was sich bis heute nicht geändert hat. Insofern, mich hätte er definitiv nicht ausgewählt. Aber dass man das damals so macht, finde ich sehr, ja, das hat schon wieder dieses Ehrgeizige und dass man sich nicht freiwillig melden konnte, so hey, ich habe Bock, da mitzugehen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie bis oben schaffe, aber mich würde es voll interessieren. Das war eben damals nicht, sondern der Lehrer hat ausgewählt, wen er mitnimmt auf diese Wanderung. Ja, und über allem steht natürlich auch so die Frage, warum kehrte er nicht um? Er wurde ja, du hast es eben auch nochmal gesagt, er wurde so oft gewarnt. So viele Leute haben gesagt, das ist keine gute Idee, bei diesem Wetter da hochzugehen, aber er kehrte nicht um. Und ich glaube, diese Frage lässt sich auch mit dem Zeitgeist der 50er Jahre beantworten. Denn auch wenn Krieg und die Nazizeit natürlich vorbei sind, in den Köpfen ist vieles aus der Zeit natürlich einfach noch drin. Das ist einfach so. Und generell waren die 50er Jahre trotz Neuanfang, Aufbruch und so einem beginnenden Wirtschaftswunder natürlich ein absolut konservatives, biederes und strenges Zeitalter in der Gesellschaft. Also umzukehren oder die Wanderung abzubrechen, das wäre ja auch einer Schwäche gleichgekommen. Sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und überhaupt das Ideal des starken Mannes, der keine Schwäche zeigen darf und der, wenn er was anfängt, das durchzieht. All das waren natürlich damals noch sehr akzeptierte Rollenbilder. Und ich glaube, da lässt sich schon auch beantworten, warum er unbeirrt da weitergegangen ist. Und auch die Schüler haben sich ja auch nicht getraut, umzukehren. Für sie war es ja ohnehin eine riesige Ehre, dass sie auf diese Wanderung überhaupt mitgenommen wurden, dass sie ausgesucht wurden, dass sie so sportlich, so fit sind und einer Autoritätsperson wie einem Lehrer zu widersprechen. Das war damals ja auch kaum üblich und Schwäche zeigen wollten sie natürlich auch nicht. Also das ist so der eine Punkt, aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Also man ist sich da nicht ganz einig, wie viel Schuld jetzt wirklich der Lehrer selbst trägt. Denn es gibt eine andere Sichtweise, die sagen, ja, das Wetter, das hat sich so schnell und so radikal geändert, dass es quasi höhere Gewalt, Natur, Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte, das sei niemand alleine schuld, sondern das sei wirklich etwas, was so eine Naturgewalt ist. Ich glaube, dass sich da jeder so ein bisschen sein eigenes Urteil bilden muss, wenn man sich jetzt so diesen Fall anschaut. Die toten Schüler und auch die Lehrer wurden übrigens auf dem Heilbronner Hauptfriedhof beerdigt. Dort steht auch ein Gedenkstein und auf dem Gipfel des Krippensteins, also den die Schulklasse nicht mehr erreicht hat, wo sie aber hin wollte. Da hat man 1959 dann eine Kapelle errichtet. Darin ist auch eine Glocke aus Heilbronn und diese Kapelle ist den Opfern gewidmet und es steht das sogenannte Heilbronner Kreuz. Das ist ein ziemlich schlichtes Holzkreuz. Das steht ungefähr an der Stelle, wo die Toten damals gefunden wurden.
Die finde ich ganz spannend. Irgendwie finde ich, dass das was sehr Angemessenes hat, eben die Kapelle so auf dem Gipfel zu errichten, weil das wäre sozusagen so das Ziel, so als würden sie posthum doch noch irgendwie ankommen, finde ich. Das hat ein bisschen was Poetisches.
Das stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, hast du recht. Und was ich auch noch bei der Recherche gefunden habe, dass wirklich für viele Familien eine Welt zusammengebrochen ist. Also sie haben ihr Kind auf diese Reise geschickt, was damals, wie gesagt, sicher auch aufregender war, als es heute ist, weil das Kind fährt ins Ausland, das kennt man nicht, man war da selbst noch nie. Es ist für einen selbst auch ganz weit weg und man schickt dieses Kind hin, voller Vorfreude, Euphorie, aber auch, glaube ich, schon irgendwie auch angespannt und aufgeregt und dann kommt das Kind nicht mehr zurück und gerade so im Bereich Schule, wo man ja auch an so eine Sicherheit glaubt und wo man das Kind ja auch in guter Obhut fühlt und weiß, weil klar, das sind Lehrer und damals waren Lehrer ja auch für Eltern ja absolute Autoritätspersonen und dann kommt dieses Kind nicht mehr zurück und stirbt in diesem Gebirge bei dichtem Schneetreiben. Das sind viele Familien wirklich zerbrochen und nicht fertig geworden, sowas wie Trauerbegleitung oder irgendwie so Trauerbewältigung. Professionell gab es damals natürlich Mitte der 50er Jahre auch gar nicht. Also die Familien waren da oft wirklich auf sich alleine gestellt. Und dann, und das habe ich mir auch gedacht, ist es am Ende ja auch die Entscheidung des Lehrers gewesen, welches Kind er mitnimmt und welches nicht. Also die Kinder, die überlebt haben, weil sie nicht auf die Wanderung mitgenommen wurden, haben ja nur deshalb überlebt, weil der Lehrer, Hans-Georg Seiler, sie nicht ausgesucht hat. Weil er gesagt hat, naja, wer weiß, ob der das ganz nach oben schafft. So, ne? Und wenn du dir das jetzt aber im Nachhinein dir anschaust und was für ein Zufall es ist, dass am Ende dein Kind ums Leben gekommen ist und das andere Kind nicht, nur weil der Lehrer diese Entscheidung anhand von Sportlichkeit getroffen hat, weißt du? Das finde ich so, so gruselig und traurig, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb, wie gesagt, ich habe von diesem Fall vorher noch nie gehört und ich habe mich da reingelesen und ich finde ihn auf so vielfältige Art und Weise dramatisch und traurig, dass er mich nicht mehr losgelassen hat.
Muss ich auch sagen, also auch das Gleiche. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht und jetzt würde ich auch sagen, das ist so ein krasser Fall, nicht nur wegen der ganzen Tragik dabei, wegen den Opfern und so weiter, sondern eben auch wegen dieser Fragen von Schuld und Verantwortung. Hätte das enden müssen? Es gab viele Warnungen, die ignoriert wurden und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Fall auf jeden Fall.
Genau, die Bilder dazu findet ihr wie bei allen anderen Fällen in den kommenden Tagen dann bei uns auf Instagram katastrophen.podcast. Wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Vorschläge, wie zum Beispiel jetzt dieser Fall aus einem Vorschlag einer Hörerin entstanden ist. Wir lesen alles, wir versuchen auch zu antworten, kann manchmal ein bisschen dauern, aber wir lesen auf jeden Fall alles.
Und damit würde ich auch sagen, Max, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin.
Genau, nächste Woche ein neuer Fall hier bei uns und bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.